Reformationstag in Wittenberg und dann auch noch in der Lutherstraße. Ich glaube, mehr Reformation geht heute schon fast gar nicht mehr. Wie fühlen Sie sich an diesem Tag? Was bedeutet dieser Reformationstag für Sie?
Naja, es geht natürlich noch viel mehr Reformation, denn die Reformation ist ja eigentlich das Rückbesinnen auf das, was wir an biblischen und theologischen Grundlagen haben. Und da wäre noch einiges zu tun. Also man kann ja manches mit Bedauern betrachten, wie der Zustand der Kirchen ist und in welchem Sinne heute gepredigt wird. Also manches, was in der Reformation wichtig gewesen ist, scheint heute vergessen zu sein oder wenigstens nicht mehr im Vordergrund zu stehen. Man stellt viele andere Dinge im Vordergrund, die aber eigentlich mit Reformation wenig zu tun haben. Ich wollte deshalb heute hier daran erinnern, dass Martin Luther theologisch und geistlich gut begründet sich für Freiheit eingesetzt hat und gegen jede Tyrannei und auch gegen das Ausrauben des Volkes mittels Ablasshandel. Heute hat man da ja andere Methoden.
Man hat andere Methoden, aber bei dem, was Sie gesagt haben, scheint mir so, das Prinzip hat sich nicht geändert. Wie würde denn Martin Luther gegenüber den heute Herrschenden argumentieren?
Das weiß ich natürlich nicht. Ich kann nur aus seinen Schriften entnehmen, wie er damals argumentiert hat. Und das in heutige Zeit zu übertragen, ist ziemlich einfach. Er hat im großen Katechismus gesagt, dass nicht nur ein oder zwei Städte, sondern ganz Deutschland ausgeraubt wird unter dem Schein des Rechts. Und das bedarf eigentlich keiner weiteren Ergänzung. Es ist damals so gewesen, dass man eben unter dem Schein des Rechts, also dass der Ablasshandel und anderes rechtmäßig sei, den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und heute läuft das auch unter dem Schein des Rechts. Es sind eigentlich dieselben Methoden, etwas ausgefeilter. Und die Entscheidungsmöglichkeiten des Einzelnen sind viel geringer. Damals konnte man noch selber entscheiden, ob man einen Ablassbrief kauft oder nicht. Und heute wird das über Steuern eingezogen und dann über alle möglichen Geschäfte bis hin zu den Impfungen wird das Geld einfach in andere Taschen geschoben. Also es ist eine große Umverteilung, die im Moment hier stattfindet. Und gegen die hätte sich Martin Luther ganz bestimmt gewendet. Und was interessant ist, er hätte seinen Kurfürsten natürlich auch auf seiner Seite gehabt. Denn der hat ihn maßgeblich unterstützt, weil er auch nicht wollte, dass seine Landeskinder ausgeraubt werden. Das ist vielleicht der Unterschied zu manchem, der heute in Verantwortung steht.
Die heute in Verantwortung stehen, werden uns vielleicht nicht damit drohen, dass die Seele nicht in den Himmel springt. Aber sie werden sagen, ja, wenn du dies oder jenes nicht tust, dann geht die Welt unter, sei es am Klima, sei es am Virus, sei es an sonst was. Ist das vergleichbar? Ist das der Ablass unserer heutigen Tage? Eine Art, ja, moralischen Rigorismus, der uns nicht zwingt, aber ja doch sehr stark dahin drängt, uns wohlgefällig zu verhalten.
Ja, das ist schon ganz ähnlich. Das, was ich dabei so sehr ähnlich finde, ist, dass die Evidenz beim Klimawandel oder auch bei der Wirkung der Impfung ungefähr genauso groß ist wie beim Ablasshandel. Also die Wirkung des Ablasshandels konnte ja auch nicht nachgewiesen werden. Allerdings hatten die damals den Vorteil, dass die Ablassbriefe wenigstens nicht geschadet haben.
Jetzt wird hier auf der Veranstaltung eine Reformation 2.0 gefordert, also im Grunde eine neue Reformation. Brauchen wir eine neue Reformation oder ist mit dem, was Luther gesagt hat, mit der alten nicht eigentlich alles auf den Tisch und sie muss nur, sagen wir mal, konsequent vollendet werden?
Ja, man müsste sie eigentlich wieder ins Leben zurückholen. Eigentlich ist tatsächlich alles gesagt. Also wenn man Martin Luthers Schriften liest oder Philipp Melanchthon, mit dem, was er zur Bildung gesagt hat, ist alles gegeben. Und die haben das damals, glaube ich, auch wirklich recht gut gemacht und durchgesetzt, dass Leute wirklich auch eine Schulbildung bekommen haben, die ihnen geholfen hat. Also, dass Mädchen und Jungen Unterricht bekommen haben, ist ein Verdienst der Reformation und das diente schlicht dazu, dass sie selber lesen, schreiben und rechnen können, damit sie keiner hinters Licht führen kann und nicht übers Ohr hauen kann. Und genau dazu brauchen wir heute auch wieder ein Bildungssystem, aber das scheint sich an manchen Stellen gerade andersrum in Dienst zu stellen, nämlich dass Kinder an der einen oder anderen anderen Stelle, gerade wenn es um Klimawandel oder sowas geht, tatsächlich indoktriniert werden. Martin Luther hätte sich da dagegen gewandt und hätte ganz klar gesagt, also wenn die Welt morgen unterginge, würde ich ein Apfelbäumchen pflanzen und wenn es warm wird, dann pflanze ich natürlich ein Pfirsichbäumchen, ist ja klar.
Ich weiß, man soll die historischen Vergleiche nicht so überstrapazieren, auch wenn es sich immer wieder anbietet, aber weil Sie gesagt haben, die Mädchen und Jungen, die sollten lesen und schreiben lernen, die sollten sich sozusagen selber ein Bild machen. Wenn ich mir manchmal so die heutige politische Blase in ihrer kaum verständlichen Sprache aus Wokismus, englischen Fremdwörtern und irgendwelchen politisch korrekten Floskeln anhöre, ist das so, dass das Herrschaftslatein unserer Tage?
Das würde ich so nicht sagen. Also die haben ja damals Latein gelernt, die Kinder, aus einem ganz einfachen Grund, damit sie an wissenschaftlichen Diskussionen teilnehmen können und zwar unabhängig von ihrer Muttersprache, das heißt europaweit. Wir waren damals schon sehr weit. Also jeder, der in Deutschland oder anderswo eine örtliche Schule besucht hatte, der konnte in jeder anderen Universität in Europa studieren. Und die Offenheit, dass man das konnte, die war auch gegeben. Also die waren da schon recht weit. Man muss allerdings auch sagen, dass Martin Luther und Melanchthon großen Wert darauf gelegt haben, dass die Kinder ordentlich Deutsch können, also ihre Muttersprache ordentlich können, weil sie sich damit richtig ausdrücken können. Und wir haben es den beiden natürlich in ganz großem Maße zu verdanken, dass diese Sprache sich so entwickelt hat, wie wir sie heute zur Verfügung haben. Und es wäre tragisch, wenn das verloren geht. Und das scheint verloren zu gehen. Also die Sprache, die heute gesprochen wird, die dient eigentlich an vielen Stellen eher dazu, dass man uns besser hinters Licht führen kann, als dass das zum Nachdenken anregt. Denn damals gehörte es ausdrücklich zur Schulbildung dazu, dass die Kinder gelernt haben, Disputationen zu führen oder auch die Studenten, kann man hier im Lutherhaus das Disputationskatheter sich angucken, die haben gelernt, Auseinandersetzungen zu führen. Und genau das wird ja heute mehr oder weniger unterbunden und ersetzt durch durch ideologisches Geschwafel an vielen Stellen, was auch man nicht hinterfragen sollte. Und die haben damals gelernt zu hinterfragen. Also wer das konnte, der war angesehen. Das ist schon eine wichtige Erkenntnis und eine wichtige Errungenschaft der Reformation gewesen. Die sollten wir hochhalten und wieder zurückgewinnen, auf jeden Fall.
Wittenberg ist ja nicht nur die Stadt Luthers, sie ist auch die Stadt, und jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, ich glaube, des Kirchentages, wo die Parole Schwerter zu Pflugscharen in den 80er Jahren von den Teilnehmern quasi zur der populären Friedensforderung der 80er Jahre gemacht wurde. Warum kann die Kirche heute nicht mehr für den Frieden eintreten?
Also das ist mir auch ein Rätsel, warum das so ist. Die haben damals tatsächlich in den 80er Jahren hier im Hof des Lutherhauses hat das, glaube ich, stattgefunden. Das war kein Kirchentag, das war irgendeine Friedensveranstaltung, eine größere. Wenn ich mich richtig besinne, im Rahmen der Friedensdekade, wo man also tatsächlich ein Schwert in eine Flugschar umgeschmiedet hat, also richtig deutlich gemacht hat, dieses Bibelwort aus dem Buch Micha. Ich verstehe das auch nicht, warum in den kirchenleitenden Gremien das nicht so gemacht werden kann, wie wir das noch in unseren Jugendtagen erlebt haben, wo die Kirche sich tatsächlich besonnen hat, wie sie theologisch begründen kann, was moralisch geboten ist. Heute hat man den Eindruck, es wird staatlichen Narrativen hinterhergeschwatzt. Bei Impfen ist Nächstenliebe, das ist, finde ich, einer der großen Sündenfälle der letzten Zeit gewesen. Und die Friedensfrage ist eine ganz ähnliche. Ich verstehe nicht so richtig, warum man hier nicht Farbe bekennt. Also die Frage, die Sie gestellt haben, stelle ich mir auch.
Manche sehen ja so weit und sagen, die Amtskirchen, das sind eigentlich mehr so Regierungs-NGOs. Das wird dem Pfarrer sehr wehtun, aber ist der Befund richtig?
Ich vermag das nicht genau zu beurteilen, weil mir da der Einblick in die kirchenleitenden Strukturen, wenn es genauer, da wäre es nötig, dass man es genauer anguckt. Von außen gesehen haben viele den Eindruck, und mir fällt allerdings auch nicht so richtig was ein, weshalb man sagen könnte, der Eindruck sei falsch. Denn mir drängt der sich auch auf. Also ich habe mich gewundert, wie schnell Kirchenleitungen sich dem anschließen. Zum Teil auch was vom Verfassungsschutz kommt bezüglich AfD. Das habe ich ja nun selber persönlich jetzt im letzten halben Jahr auch erleben dürfen. bei meiner Kandidatur für den Stadtrat in Quedlinburg, wie schnell man dem folgt, was Ergebnis des Verfassungsschutzes ist, ohne das selber prüfen zu können und auch zu wollen.
Zur Frage, hat Luther sich eigentlich mal zu kommunalpolitischen Kandidaturen geäußert? Konnten Sie da auch mit Luther argumentieren?
Ich weiß gar nicht, wie das damals abgelaufen ist, so genau. Da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber es ist natürlich eine ernsthafte Frage. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass ich die Leute einbringen soll. Und ich habe das ja heute auch hier bei dieser Rede deutlich gemacht, dass jeder Bürger das Recht hat, dazu seine Meinung zu sagen und sicherlich auch in die Geschicke einer Stadt sich einzubringen. Und er hat gewollt, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Deshalb sollten sie auch eine ordentliche Ausbildung haben, auch eben eine geistliche Ausbildung, dass ihnen klar ist, dass sie ja in einem verantwortlichen Amt sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Errungenschaft eines christlich geprägten Staates, dass man weiß, was ich hier tue, dafür muss ich letztlich auch mal vor Gott gerade stehen. Und das würde ich manchem wünschen, der heute in Verantwortung steht, dass ihm das wieder bewusst wird und dass das auch zu Auswirkungen führt auf sein Handeln. Das fände ich gut. Ja.
Herzlichen Dank.
Bitteschön, gerne.